Wer die 11 Freunde liest, kennt die historischen Tabellen voller Erotik. Wer Podcasts hört, kennt vielleicht die beste Liga der Welt. Heute verbinden wir beides. Willkommen bei Die erotischste Liga der Welt, eine Liebeserklärung an die österreichische zweite Liga. Hier gibt es Traditionsvereine, die schon im Europacup gespielt haben, Akademiemannschaften, die die Stars von morgen ausbilden, Stadien zwischen Bodensee und Wienerwald und Geschichten, die viel zu selten erzählt werden. Gemeinsam mit meinem heutigen Gast sprechen wir über die Saison 2026-2027, machen einen kurzen Rückblick, aber wollen den Schwerpunkt auf die Vorschau auf eine ganz besondere neue Spielzeit setzen. Mein Gast ist der beste Kenner von Schwarz-Weiß-Bregenz und verfolgt seit vielen Jahren die österreichische Fußballgeschichte. Fugi, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Brennpunkt Orange.
Dankeschön, Danny. Ich bin sehr froh, dass ich da sein darf. Wobei, ich habe jetzt heute keine lange Anreise gehabt. Wir sind ja quasi in meinem Wohnzimmer.
Und das ganz besonders. Wir sitzen nämlich in einer Sprecherkabine im wunderbaren Bodenseestadion und haben ein Testspiel verfolgt, mit dessen Ausgang du zufrieden bist?
Sehr zufrieden sogar. Vor allem, da wir einmal mehr einen großen Kaderumbruch gehabt haben im Sommer. Nach der letzten Saison aus gutem Grund, würde ich sagen. Und ja, die Mannschaft findet sich, die steigert sich und ich würde sagen, man sieht, dass die Qualität steigt in der Mannschaft, dass langsam eine Mannschaft wird. Das wird wohl der entscheidende Punkt sein, gerade bei so vielen Wechseln. Und sie finden Lösungen im letzten Drittel, was jetzt nicht unbedingt unsere Stärke war. Wobei, wenn man von vielen Stärken reden kann, überhaupt letzte Saison.
Ja. Schwarz-Weiß-Bregenz hat den FC Dornbirn, nur für diejenigen, die natürlich nicht vor Ort sein konnten, mit 4:0 besiegt. Und der FC Dornbirn war auch in der zweiten Liga vor einigen Jahren, spielt jetzt in der Regionalliga eine ganz gute Rolle und so war das ein guter Test auf die neue Saison. Du hast mit deiner Fangruppe hier während des Spiels Messi auf die Schippe genommen und als du das gesungen hast, Messi soll ich ein Beispiel an deiner Mannschaft nehmen, hat er das offensichtlich gehört und hat das Spiel noch gedreht. Warum rede ich von der WM, weil du in den USA warst, ein paar Spiele von Österreich besucht hast? Nun kann man ja die WM oder muss sie ambivalent sehen. Du berichtest aber sehr positiv. Was sind so deine Eindrücke?
Also vorweggeschickt, mein Fußballstern ist damals mit der WM 1998 aufgegangen. Da war es nur genau mit der Mutter im Interspar damals, wie die ganzen Fanartikel von der österreichischen Nationalmannschaft dort ausgestellt waren. Und eine alte Udo Jürgens CD, wo er mit der Mannschaft aufgenommen hat, wir sind die Wunderknaben, die keine Angst vor Wundern haben. Wer die CD noch selber daheim hat, also ein echter Klassiker, lohnt sich zum Reinschauen. Also für wer Fußball-Unikate will, was das Musikalische angeht, der kommt da drin nicht vorbei. Toni Polster singen hören, es gibt Schöneres. Na, aber da war ich gefangen und dann ist das Ganze erst losgegangen, dann selber gespielt, kurz und dann eben als Fan. Und deswegen war es insofern schön, unabhängig jetzt vom Ort, dass Österreich sich dann jetzt wieder für eine WM qualifiziert und ich auch noch als Fan bei einer WM anwesend sein kann. Aber natürlich kann man nicht ausblenden, was rundum passiert, was mit der FIFA, was die FIFA aufführt, was in Amerika passiert. Und ich muss auch ehrlich sagen, nachdem ich direkt nach der Auslosung gebucht habe, je mehr Monate und Tage vergangen sind, hatte nur bis Weihnachten warten müssen oder kurz ins neue Jahr, wo das mit Venezuela passiert ist, ist die Vorfreude stark gesunken und auch die Kartennachfrage war entsprechend. Und auch wenn man jetzt sagt, man hat jetzt von diesen $60-Tickets, wo jeder Verband nochmal nach dem ersten Aufschrei welche bekommen hat, das im Vergleich billig bekommen, ist immer nur $60 für ein Spiel als Fan im billigsten Sektor eine Sauerei, finde ich. Und dass man eben gerade für das größte Fußballereignis quasi, wo der Fußball groß gemacht worden ist, durch die Nähe zu den Leuten, Nähe zu den Gemeinschaften, die gebildet werden und die Verbundenheit von den Fans zum Verein, zu den Spielern, diese Einheit, dass das denn gerade bei dem größten Ereignis des Fußballs so ausgehöhlt wird und so das Gegenteil quasi gemacht wird.
Ja. Wie waren trotzdem die Spiele?
Also die Spiele selber, es war schon spannend, dass man in so einem Setting und vor allem auch andere Kulturen mal kennenlernt. Jetzt nichts gegen Schweden oder die Niederlande oder auch Polen, aber es ist schon was anderes, wenn man dann gegen Jordanien antreten kann oder gegen Argentinien. Und also es ist einfach spannend, wie man dann, obwohl es doch in so einem riesigen Land stattfindet und du halt auch viele Fans halt am Flughafen siehst, statt in den Orten jeweils, war es doch ein großes Fußballfest auch, wo auch verschiedene Fußballfans zusammengekommen sind. Trotz einer absurder Sitzvergabe und den ersten Reihen in den Fansektoren, die eigentlich wirklich den Fans zugeordnet sein sollten, die teuren Plätze nochmal an irgendwelche Externe verkauft, über die FIFA direkt und halt, ja. Also es gibt schon viele, viele Punkte, die zu Recht zu kritisieren sind. Aber vor Ort, muss ich sagen, von 15 Leuten, die ich getroffen habe, waren 14 wirklich sehr positiv, auch sehr kritisch eingestellt gegenüber dem, was aktuell in Amerika und so weiter losgeht. Und habe auch dadurch herausgefunden, warum der College-Sport so beliebt ist in den USA, weil es quasi die einzige Möglichkeit ist, zum irgendwie zum normalen Preis oder nahe an den Leuten zu sagen, dass die halt teilnehmen können an einem Sport oder an einem Verein oder in dem Fall an der Schule, jeweils an einem College. Auch wenn dort auch bei entscheidenden Spielen dann unglaubliche Preise aufgerufen werden. Aber ich glaube, diese Nähe, dass die genommen wird, dass es quasi immer ein Event ist, das ist halt, sind halt die USA. Ein kleines Gegenprojekt dazu waren die Oakland Roots, die ich sehen konnte im Oakland Coliseum in der Zeit. Aber ja, nochmal zurück zur eigentlichen Frage, also die WM-Spiele selbst, wenn man dieses ganze Event rumgeblase weglässt, es ist schon was Spannendes und was Spezielles und etwas, das doch mehr vereint als trennt. Und das kann man auch zum Glück nicht ganz kaputt machen, aber ich bin mir trotzdem dem im Klaren, dass indem ich dort bin und meine Emotionen auslebe und auch halt dieser FIFA und dem Gastgeberland diese Bilder liefere, dass ich damit Teil des Problems bin und dass ich damit auch den Fußball und die Welt ein kleines bisschen schlechter mache.
Hast du das die ganze Reise alleine organisiert oder wie hat das funktioniert, dass es dann doch irgendwie so Gruppen gab, wenn die Schwierigkeiten bei der Sitzplatzvergabe waren? Wie hat es dann funktioniert, dass ihr euch doch irgendwie zusammengetroffen habt?
Also man muss sagen, dass zum einen seit langer Zeit der österreichische Fußballbund beziehungsweise die für die Fans zuständigen dort einen wirklich guten Job machen. Dass man sich mit der Fankurve Österreich einige Gruppen hat, die sich da ziemlich gut außen durchsprechen und dass man es, obwohl es immer viel wechselndes Publikum ist, wie halt beim Nationalteam üblich, man es eigentlich immer gut schafft, um sich so organisieren und so die Stimmung bestmöglich zu koordinieren und zu machen. Also doch, also da findet man Verbündete drin und hat dann eigentlich immer relativ gut geklappt zum Glück.
Okay. Dann, wir wollen ja über die eroteste Liga der Welt sprechen und das wird sie in dieser Saison sein. Es gehört aber dazu, dass wir nochmal kurz zurückblicken. Vielleicht erstmal zu deinem Herzensverein, wenn du die letzte Saison in 3 Sätzen beschreiben müsstest. Welche wären denn das?
Puh, aua, das tut weh. Puh, es waren jetzt mehr so Wörter als Sätze. Na, ich sage immer, es ist wie eine Achterbahnfahrt. Oder? Es gibt Sachen, da ist man mal oben auf und ist man wieder unten drunter. Und die letzte Saison, die war wieder eine der härteren. Wobei ich nie vergesse, was es für ein Privileg ist, durch ganz Österreich fahren zu dürfen und seiner Mannschaft zu folgen. Aber es ist dann doch einfach zach, wenn man saisonübergreifend vor der vorletzten Saison genommen, dann einfach, am Ende waren es, glaube ich, 20 Pflichtspiele oder Ligaspiele ohne Sieg. Na, was rede ich? 20 Spiele ohne Sieg. In der Liga waren es nochmal ein paar mehr. Zum Glück haben wir der ÖFB Cup dazwischen gehabt, sonst wäre ich wahrscheinlich endgültig durchgedreht. Aber ich habe dann durchgerechnet, das waren irgendwie 3300 Kilometer pro Auswärtspunkt. Und das ist dann schon was Zaches, weil du hast einfach nie einen ganz perfekten Tag, wenn du so lange im Zug sitzt und unterwegs bist. Es ist immer wieder cool mit den Leuten dann vor Ort und auch zusammen auswärts fahren und eben seine Fahnen hochhalten und seine Lieder singen. Und eben das Privileg zu haben, das auch am anderen Ende Österreichs zu machen. Vor allem nach 18 Jahren Unterhaus weiß man das sehr zu schätzen. Aber ja, es war einfach zach. Es war einfach zach, weil die perfekten Tage, die waren, konnte man an einer Hand abzählen.
Also wer nochmal ein bisschen mehr über Schwarz-Weiß-Bregenz hören und wissen will, mit Vogel haben wir mehrere Episoden auch zur Geschichte aufgenommen. Wichtig ist zu wissen, Bregenz liegt in Vorarlberg. Vorarlberg, wenn die Bundesligisten aus Wien dorthin reisen müssen, dann beschweren sie sich immer, dass so ein langer Weg ist. Aber Fugi wohnt nun in Vorarlberg, der hat quasi fast jedes Spiel, jedes Auswärtsspiel so eine lange Strecke. Da investiert man schon außerordentlich viel Zeit. Und man muss eben sagen, wenn alles normal zugegangen wäre, würdest du in dieser Saison in der 3. Liga spielen. Also der Klassenerhalt war außerordentlich glücklich, hat was damit zu tun, dass ein paar Vereine die Lizenz nicht bekommen haben, außerordentlich schlecht gewirtschaftet haben. Vielleicht hätte man auch sagen dürfen, einige gar nicht die Lizenz erhalten können. Auf jeden Fall kann man sagen, dass er in dieser Saison in der 2. Liga spielt, ist natürlich Glück für die Liga, weil ein Traditionsverein da ist, aber auch großes Glück für euch. Hast du das Gefühl, dass das im Verein mit Demut wahrgenommen wird, dass man das als Glück sieht, dass man nochmal die 2. Liga spielen darf, obwohl man sie eigentlich sportlich nicht erreicht hätte?
Definitiv. Weil auch zuerst waren wir alle sehr, sehr froh, dass die Saison endlich vorbei war, wo wir dann bei der Vienna auswärts waren mit 60 Leuten und wieder verloren haben, trotz tapferem Kampf, aber der bringt halt keine Punkte allein. und man dann hat aber nur warten müssen, wie die Ergebnisse in der Regionalliga Ost sind. Also ganz kurz, eben Stripfing hat den Spielbetrieb einstellen müssen, Austria Klagenfurt hat keine Lizenz erhalten und da es gab zu dem Zeitpunkt 3 Regionalligen in Österreich, jetzt sind es 4, 3 Absteiger. Aber da aus der Regionalliga Ost das einzige Team, das eine Lizenz bekommen hat, beziehungsweise eine Zulassung für die zweite Liga, der SV Horn, nicht unter den ersten 2 war, konnten wir dann die Klasse halten. Und da musste man halt warten. Das war halt nicht so angenehm. Ich habe es schön gehabt, weil ich habe mal den VVC angeschaut, dann einen Tag später nach unserem Spiel bei der Wiener. Und ich glaube, eine halbe Stunde, nachdem VVC das Spiel aus war, hat dann Krems durch einen Sieg gegen Horn das gemacht, dass wir fix quasi nicht absteigen können. Und die Freude war riesig. Also dann sind alle nochmal wirklich in den einzelnen Chatgruppen und jetzt haben wir es geschafft und oder, jetzt ist es fix, dass wir die Klasse halten. Und da war jedem gleich klar eigentlich, dass wie groß die Erleichterung war an allen Stellen und dass man eben das nicht nochmal wiederholen will. So war es auch jetzt.
Was wird man, wenn du in 10 Jahren eine Chronik schreibst über die letzten 10 Jahre, was wirst du über diese Saison dort schreiben?
Ja, hoffentlich ein blaues Auge. Mhm. Ein blaues Auge, das man davon genommen hat.
Und die richtigen Lehren draus gezogen.
Die richtigen Lehren draus gezogen hat.
Okay, wenn man über die Saison reden will, dann müssen wir auch über manche Mannschaften reden. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei der einen oder anderen dir etwas schwerer fällt. Zum Beispiel bei der Meistermannschaft Austria-Lustenau.
Wem?
Hat sich der Meister den Titel verdient?
Ne, da muss man nur den ersten Verfolger fragen. Natürlich nicht, weil nur durch dieses Stripfing-Gedöns, dass die Punkte, also den Sieg quasi zurückgeben mussten, während die Luschis noch unentschieden gespielt haben. Und die haben echt eine schlechte Saison gespielt, aber die anderen waren halt noch schlechter. Aber ja, es ist am Ende im Fußball eben, wie sehe ich, jetzt muss ich als Phrasenschwein dann langsam, langsam bemühen. Aber ja, du, am Ende sind sie halt aufgestiegen, ja. Freuen wir uns auf Sie dann im nächsten Jahr. Dann wird es ein bisschen weniger erotisch, aber ja.
Ich muss dir trotzdem nochmal 2 Fragen stellen, auch wenn ich merke, wie unwohl du dich ganz plötzlich fühlst in dieser Podcast-Episode. Markus Marder, welchen Anteil hat er am Erfolg?
Ja, also ein eigentlich prägender, der Spieler bei uns war, der im Nachwuchs bei uns war, dann als verlorener Sohn in Anführungszeichen zurückkommt und dann auf wirklich menschlich mieseste Art und Weise dann quasi den Verein im Stich lässt. Kurz vor der Lizenzierung noch, dass man keinen Trainer mehr mit A-Lizenz hat. Umso mehr Respekt an seinen Co-Trainer, den Martin Schneider, der dann übernommen hat, trotzdem noch. Und dass dann Regi zurückgekommen ist. Aber na, das ist unverzeihlich und dass er mit seiner Art Fußball zu spielen auch was reißen kann, ja, oder? Aber ich glaube nicht, dass sich so viel geändert hat bei der Luschis im Vergleich zum letzten Mal, wo sie oben waren. Und ich glaube, dass am Ende dann wieder ohne Job dastehen wird, wenn sie im Oberhaus spielen. Und ist das dann langfristig? Du werden sie halt zur Fahrstuhlmannschaft. Zuerst haben sie es ewig lang nicht geschafft zum Raufkommen, weil man in der Winterpause immer die Bremse anzogen hat. Jetzt schaffen sie es gleich wieder rauf. Ich glaube, dafür geht es gleich wieder runter.
Mensch, Vogel, wir haben schon einige Episoden aufgenommen. So angefressen habe ich dich noch nicht erlebt. Das sagt schon eine ganze Menge. Welche Rolle spielt das neue Stadion? Ist das ein glücklicher Zufall? Spielt es eine Rolle?
Na, definitiv. Also der Schub, was du durch so ein neues Stadion kriegst, natürlich macht das was aus. Ich habe es gemerkt, wie es schlimm ist, wenn man im Exil spielen muss. Das waren 4 Spiele. Wenn du noch so viele Spiele hast, wo du im Exil spielen musst, auch wenn es im schönsten Stadion auf der Welt ist, es ist halt dein Zuhause. Also das verstehe ich voll und ganz. Und dass nachher das etwas bewirken kann, vor allem nachdem du im Jahr davor fast abgestiegen wärst, was jetzt nicht unverdient gewesen wäre. Ja, ganz sicher macht das einen Unterschied. Auch wenn man dazu sagen muss, die Derbys, was wir da gespielt haben, da waren mehr Leute im Bodenseestadion, als in ihr neues Stadion reinpassen. Viel Spaß in der Bundesliga. Die Gästefans werden sich brutal freuen, wenn da immer ausverkauft ist.
Der SKN St. Pölten, vielleicht sogar die spielstärkste Mannschaft gewesen in der letzten Saison, also der Tabellenzweite?
Definitiv. Auch wenn eines der komischsten Entscheidungen, die ich am Fußballplatz gesehen habe, beim Hinspiel in St. Pölten passiert ist. Und zwar ist unser Spieler mit leicht gebeugtem Kopf zum Kopfball gegangen. Der Gegenspieler hat den Fuß auf Höhe vom Kopf gehabt. Der Schiri hat für gefährliches Spiel entschieden und Freistoß St. Pölten, aus dem nachher der Ausgleich entstanden ist. Deswegen komisch, aber na, also von dem, was ich gesehen habe von St. Pölten, auch eine Niederlage bei der Wiener, überraschenderweise, waren sie spielerisch meiner Meinung nach auch die stärkste Mannschaft. Aber eben halt die Ergebnisse nicht geholt am Schluss.
Ja. Wenn wir zu den Überraschungen kommen, Floresdorf war, glaube ich, die beste Defensive der Liga, wenn ich das so halbwegs richtig in Erinnerung habe. War das dann überraschend, dass sie wieder so weit oben waren?
Floridsdorf ist eigentlich eine Größe in der zweiten Liga. Also die gehören zum Inventar. Und ich glaube, wenn sie nicht so viele letzte Minuten, Gegentore und so weiter bekommen hätten, wären sie noch viel weiter oben gewesen. Aber das gehört eben auch dazu, zu einer Spitzenmannschaft, zum halt dann die Ergebnisse holen. Die größte Überraschung war eigentlich für mich an Stetten, wie lange die oben mitgespielt haben. Aber das ist auch eine clevere Mannschaft, die, wenn sie die Chancen gegen uns genutzt hätten bei dem Auswärtsspiel, der Auswärtssieg, was wir da geholt haben, dann wäre noch wahrscheinlich viel mehr gegangen. Ja, aber nach Floridsdorf, das passt schon da oben.
Okay, ich habe noch zwei Kandidaten für Überraschungen. Hertha Wels als Aufsteiger, sofort relativ schnell oben mit gewesen, sehr souverän. Und aus der Salzburg-Klassenhalt souveräner, als ich es erwartet habe. Hast du es anders gesehen?
Nein, eigentlich auch genau gleich. Hertha Wels hat eben sehr viel Erfahrung geholt. Jetzt müssen sie ein paar von den Spielern, die sich beworben haben, für höhere Aufgaben ersetzen. Und Austria Salzburg ist halt natürlich alles Herzblut, alles Einsatz, alles eine Einheit mit den Fans, den überragenden Fans neben dem Platz. Ich freue mich da sehr für die Nasen vor der Austria, die ich kenne, wo ich weiß, wie lange die darauf hingearbeitet haben, darauf hingewartet haben. Die haben nicht ganz so lange warten müssen wie mir auf den Wiederaufstieg in die zweite Liga, aber auch noch der ersten Euphorie und dem schnellen Aufstieg in die zweite Liga, wo viel, viel kaputt gegangen ist, da wieder wieder aufzubauen und wieder aufzustehen und nochmal die ganze Kraft zu fassen. Also ja, als nächstes wünsche ich mir für Sie, dass Sie mal ein gescheites Stadion kriegen. Das muss ganz oben hin, weil was machst du in der Stadt sonst mit dem ganzen Geld, was nicht rauskommt für so ein Projekt mit so viel Fußball und wo eigentlich dann jedem geholfen ist.
Bei den Enttäuschungen komme ich um Schwarz-Weiß-Bregenz nicht umher. Mit der relativ deutlichen und kontinuierlichen Abstiegsgefahr. Aber Admira blieb, warum sind die hinter den Erwartungen zurückgeblieben letztendlich?
Ich habe eine persönliche Theorie. Und zwar hat die Admira nie am Samstag spielen können, weil ihr damaliger Trainer oder Thomas Silberberger immer ins Sky-Studio hat müssen als Experte. Das war aber der Grund, warum, obwohl die Admira das Recht hätte, in der zweiten Liga bei längeren Auswärtsfahrten zum Beispiel zu uns am Samstag zu spielen, davon nie Gebrauch gemacht hat. Erstens das und zweitens war man halt nicht mutig genug, um dann den Schritt zu gehen in die Bundesliga. Und ich glaube nicht, dass ein Trainer, der dann seinen Job bei Sky verlieren würde, unbedingt die letzte Motivation vielleicht hat, um die Mannschaft dann auch dorthin zu führen, auch wenn der Kader dazu passen würde. Und der Thomas Silberberger persönlich, den kenne ich seit Ewigkeiten. Wir haben gegen Kufstein gespielt damals, gegen Wattens in der Regionalliga West. Nur mit seinem Sohn teilweise noch im Spiel noch ein bisschen hin und her Fußball gespielt. Kenne ich seit Ewigkeiten. Er hat auch mal ehrlich gesagt beim Spiel gegen uns, dass sie nur Glück gehabt haben, dass sie gewonnen haben. Und ja, aber ich glaube nicht, dass das so lange zuwarten eine gute Entscheidung war, wo sie gesehen haben, sie bringen die Ergebnisse nachher nicht rüber und spielen nicht konstant genug.
Zwei Enttäuschungen, die hast du angesprochen. Das eine ist das Chaos rund um Schöpfing. Kann man schon sagen, dass das peinlich war für den Fußball in Österreich? Weil eigentlich war das doch absehbar, was dort passiert ist, oder? Oder bin ich dazu hart?
Das Lustige dabei ist, ich meine, das ist einer von den... Ich schreibe mir immer die Vorberichte für die Seite und habe auch da für Striepfinger recherchiert. Es ist ein Investor, der schon davor mal in Erscheinung getreten ist. Bin jetzt mir ganz sicher, ob das ein ehemaliger Austrianer war. Auf jeden Fall eben der Investor, quasi ein lokaler Kaiser, wenn man so will, wie man sie in Österreich gerne mal kennt. So. Aber dann schaffen sie es rauf und dieses Dorf, das quasi das mit ausgemacht hat, mit aufgebaut hat, gehen wir jetzt da auf Lafnitz her, das zwar auch irgendwo ganz fern am Schuss ist, aber die es zumindest noch sympathisch und auch lokal noch gemacht haben, oder? Ja. Dann nimmst du ihnen das Einzige weg, wo das quasi das nur ein bisschen an Charme gibt und die spielen halt wunderschönen FAC-Platz im wunderschönen Horststadion, aber halt nicht daheim. Und nimmst du halt dem Verein das Einzige, was ihn halt irgendwie noch speziell oder außergewöhnlich macht. Und man hat halt die Bagger hingestellt, ein Foto gemacht von dem Bagger dort und halt nie irgendetwas infrastrukturell gemacht. Im Gegenteil, man versetzt die Geschäftsstelle nach Deutsch-Wagram, dass man im 10-Kilometer-Umkreis ist, zum bei der Austria Wien spielen. Und ja, das ist einfach Blödsinn. Das ist Blödsinn. Das hat keine Berechtigung in der zweiten Liga, zum so die Infrastrukturmaßnahmen umgehen. Deswegen wird auch, glaube ich, die Ausnahmeregelung jetzt ausgesetzt, dass man muss in dem Stadion spielen, wo man dann quasi das herausbauen will. Und da gibt es Übergangsfristen, aber nicht mehr, dass man so leicht ausweichen kann, was auch eine richtige Entscheidung ist. Und ja, definitiv peinlich, klar. Und vor allem auch, dass man dann halt, obwohl der Ausstieg absehbar war, man dann halt trotzdem noch ein Auge zugedrückt hat oder zwei Augen zugedrückt hat.
Und das zweite Thema, die Insolvenz von Austria Klagenfurt. Volle Solidarität an die Fans dort. Das sind feine Jungs, die auch den richtigen Ansatz suchen, auch zukünftig sagen, wir wollen im Prinzip das Modell des Vereins hier pflegen und nicht mehr abhängig sein von Investoren. Im Moment sind sie das, fast so ein bisschen das Spielzeug der Investoren, muss man fast sagen. Aber das ist schon für so einen Verein, der gerade auch in der ersten Bundesliga war, da auch in der oberen Runde mit war, schon wieder ein ziemlich schneller und harter Fall.
Austria Klagenfurt ist ein Geisel. Austria Klagenfurt ist ein Geisel von diesem Investor, der unter fadenscheinigen Gründen die lokalen Investoren, die bereitstehen würden, ein bisschen so Vergleiche ziehen zu St. Pölten, wo dann diese Investorengruppe weg war,
ja.
Die kurz dafür übernommen hat, diese Multi-Club-Ownership, dann die lokalen Investoren übernommen haben und dann auch jetzt solide etwas aufgebaut haben. Ja, na halt, so hart wie es klingt, der Feind aus dem Inneren und einfach das unter keinen Umständen, der es lieber gegen die Wand fährt, anstatt dass er sich endlich davon löst. In einer fadenscheinigen Hoffnung, dass man da irgendetwas rausholen kann. Und auch Riesenrespekt vor den Fans von Austria Salzburg, dass die den Weg gehen und sagen, wir unterstützen.
Alles gut.
Auch der Klagenfurt, tut mir leid. Dass man dort sagt, dass man den Weg geht zu den Amateuren und die unterstützt. Ich hoffe, dass sie sich befreien können. Ich hoffe, dass der Mitgliederverein kommt und wünsche ihnen alles Gute und hoffe, dass sie so den Weg mit diesem Schwung schaffen, wieder zurück in die zweite Liga früher oder später oder in den Profifußball.
Das ist der Moment, den Hörerinnen und Hörern die aktuelle Ausgabe des Palästerer zu empfehlen. Dort gibt es ein Interview mit den Fans von Austria Klagenfurt. Außerordentlich lesenswert und das trifft auf jede Ausgabe des Palästerers zu.
Ganz, ganz liebe Grüße an Schumi.
Wir zeichnen aus den Spieler der Saison. Wer ist der Spieler der Saison 2025-26 der zweiten Liga?
Ja, Bregenzer kann es mal keiner sein.
Der Liga?
Boah, ich bin nicht sicher, ob es sogar der offiziell geworden ist, aber in drei in den Spielen, die ich gesehen habe, und das war ein Spiel mehr von dieser Mannschaft als sonst von jeder anderen, die ich gesehen habe, also außer Schwarz-Weiß-Bregenz, das wäre der Marc Stendera vor St. Pölten.
Der Trainer der Saison?
Und ich kann ja sagen, wer es nicht ist.
Das ist mir sofort klar.
Boah, der Trainer der Saison. Vielleicht der Trainer von Amstetten, der Einengel.
Wunderbar, dann sind wir eigentlich fast mit dem Rückblick durch. Außer, dass wir so ein bisschen zurückblicken müssen, aber auch voraus. In der neuen Liga werden wir ja neue Mannschaften haben. Und das hat natürlich mit der letzten Saison zu tun, der FC Blau-Weiß Linz. Was für ein Traditionsverein ist wieder zurück aus der zweiten Liga. Das ist für die zweite Liga natürlich schön. Grundsätzlich hätte man sich gewünscht, dass sie in der Bundesliga bleiben. Ist Blau-Weiß Linz automatisch als Absteiger der Bundesliga Favorit auf den Meistertitel oder ist das nicht ganz so einfach?
Beides. Genau beides. Weil du bist immer mit Favorit auf den Wiederaufstieg, wenn du abgestiegen bist. Und gleichzeitig gibt es nichts Schwierigeres, weil du die Mannschaft eben neu aufbauen musst und eben von allen als Favorit gehandelt wirst. Ich habe jetzt schon gesehen, dass sie einige gute Neuverpflichtungen gemacht haben, auch wenn ich es jetzt ehrlich gesagt nicht sehr, sehr detailreich verfolge. Aber na klar, wir können ganz sicher zum engeren Favoritenkreis. Diesmal könnten sie auch in dem neuen Stadion aufsteigen und nicht das Abschiedsspiel quasi im Vorübergehenden machen. Ist übrigens auch das letzte Stadion, das mir in den ersten zwei Ligen in Österreich noch fehlt, der Donaupark. Also, ich muss sagen, das Riesenbereicherung für die Liga, dass die Fürst wieder da ist. Und Riesenrespekt vor dem, was die über die Jahre hin aufgebaut haben und auch wieder hochgekommen sind und mit großer Fannähe da quasi geschafft haben, diese Einheit zu bilden, das Stadion, das blöd gesagt alle Fürst-Fans oder der harte Kern dort Platz findet. Auch wenn es immer ein bisschen komisch ausschaut auf den Fernsehbildern, wenn man von den Sitzplätzen eher lieber oben steht und an der Fankurve steht, noch die leeren Plätze überall, obwohl es ausverkauft ist. 1860 lässt grüßen ein bisschen mit dem Grünwalder Stadion. Aber na, also Riesenbereicherung und ich glaube schon, dass die, wenn man aufsteigen will, die Saison, der Verein sind, der zu schlagen ist.
Manchmal passiert nach so einem Abstieg auch Komisches und da rutscht man mal ganz unten rein. Austria Lustenau hat das ja auch gezeigt, dass man fast abgestiegen wäre in die dritte Liga in der Saison zuvor. Muss man befürchten, dass Blau-Weiß Linz auch zusammenbrechen kann oder ist die Gefahr außerordentlich gering eher?
Ich glaube, sie ist relativ gering. Auch wenn jetzt ich von den Leuten, die ich kenne von 1860, von Michael Kölner, nicht unbedingt das Beste gehört habe. Aber ich glaube doch, dass der ganze Verein zu, man, natürlich, oder too big to fail, oder? Kein Captain, ja. Aber na, vor allem jetzt gibt es auch nur noch zwei Absteiger. Na, ich glaube, dass das mindestens Top 3, die Fürst am Ende stehen wird. Und ja, ich sehe jetzt neben St. Pölten und theoretisch Wacker Innsbruck eigentlich jetzt nicht unbedingt einen ganz großen Favoriten auf den Aufstieg.
Okay, wunderbar. Du hast es nämlich gleich angesprochen, Wacker Innsbruck. Für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die nicht so häufig in Österreich zu Hause bin, Wacker Innsbruck kommt nicht von oben runter, sondern kommt tatsächlich von unten wieder zurück nach oben in die zweite Liga. Riesentraditionsverein. Ich glaube, die Polizei hat schon heute schon Angst vor den Derbys mit Austria Salzburg, wie sie das alles hinkriegen. Aber es bereichert die Liga ungemein. Auch dort gab es viele Geschichten. Auch wir haben auch einige Podcast-Episoden aufgenommen rund um Investoren, die ganz komische Sachen gemacht haben. Aber du hast schon angedeutet, ist Wacker ein Aufstiegskandidat?
Definitiv. Na, also ganz, ganz sicher sogar. Die Frage ist, ob sie das schon eine Basis dafür stellen können im Winter und dann mit entsprechenden Geldern, weiteren Geldern aus Los Angeles dann gleich für den Durchmarsch quasi gearbeitet wird. Aber ich glaube, rein psychologisch haben sie den Vorteil, dass sie sich was Neues holen wollen und nichts zurückholen müssen, wie jetzt Blau-Weiß-Linz quasi, wie jetzt diesen Platz in der Bundesliga. Ich glaube, das macht psychologisch schon einen riesen Unterschied, als wenn du nur alles gewinnen kannst und nicht quasi was verloren hast und das zurückholen musst, der Platz in der Bundesliga. Und da kann schon eine Euphorie entstehen, aber es hängt natürlich alles von den ersten Spielen ab. Wie man reinstartet.
Wen ich überhaupt nicht einschätzen kann, ist ASK Vogelsberg. Die waren schon mal in der zweiten Liga, eine Saison sind wieder abgestiegen, haben das gar nicht so schlecht gemacht, hatte ich so das im Blick, sind jetzt wieder da, recht souverän, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Was erwartet man von diesem Aufsteiger? Wer ist das überhaupt? Also wie ordnest du Vogelsberg so ein? Also die nehmen das schon irgendwie ernst, das wirkt alles sehr kultisch mit diesem brennenden V da und so weiter, irgendwie ist das schon besonders.
Wenn sie die komische Lichtershow vor Spielbeginn mit diesem an- und ausschaltenden Flutlicht, Vogelsberg, und dem brennenden V, das übrigens unsere Niederlage im Nachholspiel mit verursacht hat, weil vor dem entscheidenden Eckball, wo wir dann verloren haben in der Nachspielzeit, nach Führung, war super, unter der Woche, mitten im Jänner, im Februar, weil der Platz davor gefroren war. Und dann schaltet der das brennende V ein, direkt hinter unserem Tor, wo der Eckball war. Und dann kriegen wir die Nachspielzeit und da Rückstand. Also wenn sie das loslassen würden und wieder zurück zum alten Arbeiter-Logo gehen würden, was ein bisschen im LASK ähnlich schaut, im alten, was war. Die Fans halten es aber immer noch hoch, was ich sehr sympathisch finde. Habe sogar noch einen von der alten Becher, wo ich dort war, hab ich noch ergattern können mit dem alten Vogelsberg-Logo. Die sammle ich zum Teil. Na, also, ich glaube rein von der Organisation, weil sie haben ja nicht den Profibetrieb, auf den sie umgestellt haben, eingestellt, sondern quasi darauf aufgebaut, dass sie gleich wieder aufsteigen. Ich glaube, die können sich schon gut in der oberen Hälfte, wenn nicht der oberen Drittel, festsetzen. Mir fehlt jetzt ein bisschen der Einblick in den Kader. Ich habe jetzt nur drauf geschaut, dass der ehemalige Spregenzer, der Lukas Parger, ist jetzt der Abgang, also der ist jetzt nicht mehr dabei. Aber na, also ich glaube, Vogelsberg ist definitiv eine Bereicherung für die Liga und ich glaube, dass die mit dem Abstieg nichts zu tun haben.
Okay. Wir machen als nächstes den großen Vereinscheck für die kommende Saison. Wir haben 5 Kategorien: Tradition, Stadion, Fans, Fußballromantik, Aufstiegschancen. Du kannst von einer Skala 1 bis 10. 10 ist das Maximum, 1 ist das Kleinste. Fangen wir von oben an, oben im Sinne vom ersten Absteiger, also Blau-Weiß-Linz. Tradition?
Geben wir mal eine solide 8,5.
Stadion kannst du im Moment noch nicht beurteilen, aber man hört viel Gutes.
Gut, aber eben mal neu. Also man muss den Charme quasi erst reinbringen. Aber jetzt rein, also wie gesagt, jetzt nur von Außenbetrachtung, weil wir waren nicht drin, geben wir mal eine 8.
Die Fans?
Die Fans bekommen eine 9.
Fußballromantik?
Oh, der V. Auf jeden Fall das bessere V als Vogelsberg. Fußballromantik, ja. Geben wir eine 7,5.
Und die Aufstiegschancen?
Die stehen für mich bei einer 9.
Dann machst du die Aufstiegschancen für St. Pölten?
Die sind 8.
Weil?
Weil sie zwar gute Basis gehabt haben, aber ihnen halt zum Aufstieg immer noch was gefehlt hat. Und die Frage ist, ob sie dieses Puzzleteil hinkriegen im Sommer.
Ja.
Und nicht eher was anderes kaputt schießen.
Ja. Fußballromantik?
Bisschen schwieriger bei so vielen Fusionen.
Da wird es nicht ganz so romantisch.
Na. Ja, wobei der alte Voigtplatz, der hat da ziemlich viel Sympathie gehabt.
Aber es ist, wie du sagst, der alte.
Aber wir sind aufgestiegen dort. Das ist, bin jetzt ein bisschen parteiisch. Aber ja, es ist der alte, klar. Ja, sagen wir 4,5.
Die Fans?
Die Fans bekommen eine 6,5.
Das Stadion?
Es ist nur eines der alten neuen. Das macht es ein bisschen sympathischer. Und weil es halt gut zugänglich ist. Aber wenn man sagen muss, durchs Hochwasser haben die extrem gelitten. Da hat es nicht mal mehr eine Bar oder irgendwas zum Trinken gegeben vor dem Spiel draußen. Und es ist halt ein bisschen fernab vom Schuss. Ja, gehen wir 6,5.
Okay, und die Tradition, das ist ja dann fast wie die Fußballromantik.
Ja, machen wir 5.
Okay. Dann haben wir die Admira, Aufstiegskandidat des letzten Jahres. Wie siehst du die Aufstiegschancen fürs diese Jahr? Für dieses Jahr, diese Saison?
Wenn man wenig mit ihnen rechnen, kommen sie wahrscheinlich, aber ich sage trotzdem, dass es die Aufstiegschance maximal 6 ist.
Die Fans?
Die Fans haben eine brutale Show abgeliefert letztes Jahr und ich habe einen riesen Respekt davor, dass sie ja das boykottieren, zum sagen ihrem Verein, hey, wir wollen am Samstag spielen bei so langen Fahrten. Was allen Fans dann zugutekommt eigentlich. Geben wir mal a 7,5.
Das Stadion?
Südstadt ist Kult. Jetzt sind wir mal mit 5 Leuten gestanden, auswärts, haben unten im Eck auf der anderen Seite 1 Kilo Rauch zündet. 0-2 verloren, war wurscht. Da, Südstadt kriegt da, boah. Na, Südstadt ist ja 10. Na, Entschuldigung. Südstadt ist 9,5. Muss sich an der Steigerung.
Man muss noch ein bisschen was aufheben. Das habe ich schon verstanden. Okay, und wir fassen mal zusammen, dann mache ich das zusammen. Tradition, Fußball, Romantik zu Admira.
Ja, das ist schon ein 9 und ein 9,5. Also Fußball, Romantik 9,5, Tradition machen wir auch. Na, beides 9,5.
Okay, Floresdorf, Aufstiegschancen.
Den gebe ich sogar 6,5. Bis halb Punkt.
Ist immer für so eine Überraschung gut, ne? Ja. Also damit Fußballromantik, Tradition.
Der FAC-Platz ist ein Traum. Der FAC-Platz ist ein Traum, auch wenn Bregen das erste Spiel dort gegen die Admira noch gemacht hat, sogar, kommen wir wieder zur Fußballromantik zurück. Hopfengasse. Ja, also das ist eigentlich auch eine solide 9.
Das Stadion damit auch?
Ja.
Okay. Die Fans? Das ist so eine kleine Gruppe, ne? So
die sich über die Jahre immer wieder ein bisschen neu gründet, aber die jetzigen halten sich ziemlich gut
und okay.
fahren auch fleißig auswärts. Geben wir denen mal, 5,5.
Okay.
5,5.
Du erwartest den FAC irgendwo da oben mit auf jeden Fall.
Doch, oberes Drittel.
Mhm. So, Fußballromantik und Tradition. Liefering. Deine Chance.
Minus 1.919. Na, Entschuldigung, minus 1.933.
Das Stadion, die spielen in der Regel, spielen die in der Arena oder die spielen auch mal woanders? Die spielen auch in der
die
Arena?
Die spielen im EM-Stadion, weil Sitzenheim, ja.
Na, ich war da einmal und wollte, was habe ich denn da gesehen? Ach, stimmt, gegen Dornbin habe ich ein Spiel gesehen. Ich durfte nicht stehen.
Ich habe den Vorteil, dass ich es noch gesehen habe, wo Austria Salzburg eröffnet hat.
Okay.
Das Spiel gegen Bregenz war eines der Eröffnungsspiele.
Ja.
Aber ist es ja nicht.
Okay.
Also das muss man quasi ausblenden und wenn man das ausblendet, dann ist es eine klare Null.
Ja. Fans?
Ja.
Nope. Schließt sich ein. Aufstiegschancen?
Dürfen sie ja nicht.
Genau, also
dabei, es ist ja ein unabhängiger Verein.
Ja, natürlich.
Es ist ja ANIF eigentlich. Eigentlich ist es ja USK ANIF. Die haben ja die Lizenz übernommen. Übrigens, Fun Fact, FC Liefering, nachdem die Lizenz getauscht haben mit ANIF und dann quasi ANIF Spielgemeinschaft mit den Amateuren waren,
ja,
dann waren sie spielberechtigt im Salzburger Pokal.
Genau.
Und die haben nachher das Spiel einfach verpasst, weil Liefering hat nicht checkt, dass die im Salzburger Pokal spielen müssen.
Genau. Und Liefering hätte doch oder dürfte auch heute immer im Pokal spielen und verzichtet freiwillig, ne?
Genau.
Ist das so, die Geschichte?
Okay. Ja, aber ich glaube, das kommt auch dadurch, dass sie halt im Salzburger Pokal damals hätten spielen müssen eigentlich.
Ja, und ich glaube, irgendwann wird es ja dann das Duell geben und dann wird er vielleicht ganz Österreich anders über diese Geschichte reden, wenn eben Liefering gegen die Mutter spielen muss, die es ja gar nicht ist. Ne? Okay, ja. Brauchen wir nicht. Amstetten, Aufstiegschancen.
Boah, ja. Ich glaube auch, dass sie sich gut im Mittelfeld halten werden nach der letzten starken Saison, aber neuer Trainer, deswegen schwieriger. Aber sagen wir mal 4.
Mhm. Tradition, Fußballromantik für Amstetten?
Amstetten ist ein cooles kleines Stadion, wo man ziemlich nah dran ist.
Und, die Vereinsromantik mehr jetzt. Das Stadion kommt noch.
Die Vereinsromantik. Ist halt auch ein Fusionsverein, aber zwei Traditionsvereinen vor Amstetten.
Aber keine wirkliche Tradition so in der Bundesliga und so, ne? Das fehlt
so. Das ist so. Ab. Das ist so. Ja, da geben wir halt eine 4.
Eine wohlgemeinte 4. Das Stadion, jetzt kannst du auch nochmal.
Ja, Stadion, also da machen sie wirklich was hin. Mhm. Bis auf das eine Hintertor, dass da nichts ist, aber na, das kann man schon machen. Da geben wir mal eine 6.
Mhm. Lohnt sich für Crowntopper, da mal hinzufahren?
Doch. Mhm. Doch, definitiv. Und vor allem sehr guter Wein. Ach. Unbedingt den Wein probieren.
So, und da sind die VIP-Hinweise, ja, ist klar. Und
den Most. Auch durch den Most bitte nicht vergessen. Und ganz wichtig, vor allem wenn man mal im Vorarlberg war, ein Mostradler ist nicht verdünnter Most. Ein Mostradler ist Most mit Bier. Wegrennen. Schrecklich.
Muss man nicht machen.
No, okay. Aber der Most selber, super.
Okay, Fans in Amstetten? Gibt's ja.
Ich würde mir wünschen, dass ihr eine höhere Punktezahl geben könnt, weil sie grundsätzlich auch treue Seelen sind. Aber wenn man halt nur Pauken macht und so ein bisschen Handballfans macht, kann ich leider nicht mehr geben als gut gemeinte 1,5 Punkte. Okay. Aber rein, also nicht also nur die Aktiven her, aber rein vor der also grundsätzlich positiven Gebiete. Also ist dich sehr willkommen dort.
Okay, die Vienna, die Fans.
Vienna muss ich 10 geben. Vienna ist einfach cool.
Okay, das heißt, ja. Auch für Tradition, Fußballromantik?
Ja.
Auch für das Stadion?
Ja. Wenn du mit deinem Verein auf der hohen Warte stehen darfst, deine Fahnen schwingen und deine Lieder singen kannst, dann weißt du, dass es einen Fußballgott gibt.
Fantastisch.
Na, die hohe Warte ist großartig.
Ja, ist er. So, aber jetzt Aufstiegschancen?
Wenn die Vienna so weitermacht mit Mannschaften, die vielleicht aufsteigen könnten, wird sie bald zu 9 Admira. Na.
Aber wird immer diskutiert, ne? Immer. Und immer. Aber es fehlt dann irgendwas.
Ja, ja, der Andi-Ivan-Schitz wird es nicht sein. Na, 5.
Mhm.
5.
So, Austria-Salzburg, Aufstiegschancen.
Die zweite Saison, sagt mir, ist die härteste.
Ja.
Da gibt es jetzt nicht so viel drauf, aber die Klasse halten sie. Müssen sie. Und sagen wir mal 3.
Das Stadion?
Viele haben mal gesagt, das ist der schlechteste Auswärtssektor überhaupt. Die kleinen alten Stahlrohrtribünen, die halb einbrechen, die haben einen Charme. Einer von uns ist irgendwie hinten in die Hecke reingefallen für das Spiel. Und es geht ums Leben, was drinnen im Stadion vor sich geht und was dafür steht. Und dafür gibt es 8 Punkte.
Okay. Die Fans?
Ja, die sind nur 10. Also,
Tradition, Fußballromantik?
Auch 10.
Das okay. Aufstiegschancen hat man schon, ne?
Ja.
Hertha Welt, Aufstiegschancen.
Boah, 2.
Fußballromantik, Tradition.
Sie haben, also ich muss sagen, das war der komplizierteste Text, den ich schreiben musste.
Das sind auch einige Fusionen irgendwie.
Unfassbar.
Oder? Ja.
Unfassbar. Okay. Einmal eine Saison in der ersten Liga, bis sie noch im zweiten Jahr den Spielbetrieb einstellen mussten und die anderen in der zweiten Liga.
Wann war das ungefähr?
Ich glaube, das eine war in der 70er Jahre und die zweite Liga war in den 80er Jahren.
Okay.
Der andere Verein aber. Und sie waren 1-2 zusammengegangen und die zwei dann endlich zusammengegangen. Dann hat es schon den FC Wels gegeben, das war der Vorfusion, also ich glaube, es sind am Ende 5 Clubs. Mhm. Und sie haben super gelöst in diesem modernen neuen Sportsbar, wo sie alle Trikots der Vorgängervereine hingehängt haben.
Also das ist eine ziemlich lange Liste dann.
Ja, aber also zumindest direkten Vorgängervereine, die alten, die haben sie drin. Und dass sie da ein bisschen drauf schauen, finde ich gut. Auch für die große Stadt ist es gut, dass da ein Verein gibt. Aber ich glaube, es muss sich alles nur so ein bisschen einfinden. Und Fußballromantik, ja. Wenn sie mal die komischen Grashügel wegtun würden und Ding reingeben würden, dass da wirklich auch stehen kann, ist halt alles sehr modern.
Oh gut, aber erstmal für einen Verein, da ist wenig Romantik und Tradition im Moment so, oder?
Es gibt Potenzial dafür.
Okay.
Aber dass sich mal die ganzen Wälder mit einem Verein anfreunden, das muss ich auch erstmal schaffen.
Ja, stimmt.
Sagen wir mal gut gemeinte 3 Punkte.
Das Stadion, du hast schon die Hügel angesprochen.
Ja, eben viel Potenzial, aber ich glaube, so wie es jetzt ist, ist es eher so, 2,5.
Die Fans?
Ich habe mal keine aktiven wahrgenommen, minimal leicht, wo wir gegen sie gespielt haben. Auswärts waren keine dabei. Auch das, glaube ich, muss ich erst noch finden. Aber so wie es momentan ist, ist es auch eins.
Okay, dann machen wir mal vielleicht diese drei zweiten Mannschaften, Rapid 2, Sturm 2 und die Young Violets, was Austria, Wien 2 ist. Das ist ja ein bisschen schwierig zu beurteilen, so von Fußballromantik und Tradition. Die zweiten Mannschaften, ja, wie stuft man die ein? Das ist ein bisschen schwierig. Stören die dich oder sagst du, okay, es ist auch ganz schön, meinen großen Verein zu haben?
Es ist natürlich immer ein bisschen Wettbewerbsverzerrung. Das kann man nicht ganz ausschalten. Aber es ist natürlich auch schön, nach so langer Zeit wieder im Weststadion zu spielen, halt wieder am gleichen Standort zu spielen, wie damals halt im alten Hanapi-Stadion und im Horststadion, wo ich das größte Spiel aller Zeiten von Bregenz erlebt habe, mit dem Nichtabstieg am letzten Spieltag damals. Es ist schon cool, da wieder zu stehen. Also das will ich gar nicht wegnehmen, aber es ist immer Wettbewerbsverzerrung. Weil du halt, wenn je nachdem, wann die Profis spielen, halt schauen musst, was übrig bleibt. Das finde ich auch dann bei Sturm 2, dass du da irgendwo im Nirgendwo spielst, in Gleisdorf, wenn der Platz dann nochmal wieder halt. Ich hätte so gerne mal wieder in Leoben gespielt. Leoben ist ein Hammer Ground. Leoben ist wirklich cool. Also der Ground, der Verein, da ist jetzt eher ein anderes Thema. Und ja, grundsätzlich zweite Mannschaften raus aus der Liga. Auch wenn ich cool finde, dass zum Beispiel auch bei Rapid dann ein Fanclub dabei ist, der immer nur zu den zweiten Mannschaften spielen fährt. Und auch bei der Austria es ein paar Fahrer gibt, wo zur zweiten Mannschaft fahren. Die sind da mit dem Auto ankommen, haben zu fünft supportet 90 Minuten lang bei der größten Hitze. War also auch riesen Respekt an die Nasen. Und auch die Szene kommt ja mal ab und zu, wenn zum Beispiel Austria Salzburg jetzt gekommen ist, hat gezeigt, was geht. Auch bei Rapid war ja gegen Austria schon Salzburg dann noch im Stadion ein bisschen. Also ich bin da ein bisschen hin und her gefangen, wo ich sage, gut, schlecht. Wahrscheinlich irgendwo in der Mitte drin.
Okay, dann machen wir mal für die zweite Liga Rapid 2 die Fans.
Ja, das ist solide 5.
Sturm 2?
Da kommen immer wieder ein paar Schauen, wo ich ein paar kenne, aber die machen halt keine aktive Stimmung. Das sind dann mehr die Spielereltern, deswegen kann ich da keine Wertung abgeben.
Und Young Violets?
Auch da waren bisher keine Fans dort. Wenn die jetzt, was auswärts dabei waren, dann machen wir es mal freundschaftlich zwischen Rapid und Austria, geben wir da auch 5. Zumindest für diesen Einsatz, der bei uns mal auswärts spielt.
Das Stadion bei den dreien?
Das Weststadion ist überragend.
Mhm. Wäre Punktzahl 9,5 oder 9?
Ja, gehen wir 9. Mhm. Und das Horststadion, was sie dort gemacht haben, aus dem Alten mit 9 und eben aus sentimentalen Punkten, persönlichen, können wir da schon auch 9 geben, doch.
Bei Sturm 2?
Ja, Gleisdorf ist halt echt schlecht.
Ne? Das darf man auch so sagen.
Gleisdorf ist halt echt schlecht. Ja, das ist 1.
Ja, Fußballromantik und Tradition. Bei allen dreien?
Man nimmt es halt ein bisschen von der Kampfmannschaft mit, oder? Ja. Und wenn Trikots, dann jeweils Ding. Es war auch einer von der coolen Momente, wo der Austria-Wien-Bus beim letzten Heimspiel jetzt parkt hat vom Stadion. Und ich mir gedacht habe, der steht fast genau am gleichen Platz, wo damals der Christian Meyer-Lepp durchs Busfenster hat reingehievt werden müssen. Und das Lustige war, der Busfahrer, was damals im Dienst war, der ihn wahrscheinlich reinzogen hat, der war immer nur im Dienst. Also der Verblagus, ich denke, die Firma ist riesig, die haben so viele Busse, aber die haben immer nur gewusst, wer es ist. Und die haben wohl mit ihm telefoniert und gesagt, der steht gerade in Bregenz und hat sich gerade daran erinnert, dass. Also alle, die das YouTube-Video noch nicht kennen, mit dem Skandalspiel in Bregenz und Meyer-Lepp-Skandal, bitte mal schauen, da gibt es auch die Szene, wo der Meyer-Lepp durchs Busfenster dann reingehievt wird in den Mannschaftsbus. Der Rest ist dann später abgeholt worden von der Polizei, Stunden später. Und eben, wo der Austria-Wien-Bus wieder gestanden ist vom Bodensee-Stadion, das war schon ein lustiger Moment.
Ja. Thema Fußballromantik bei allen dreien.
Ja, nein, eben Fußballromantik, genau. Ja. Also das erhöht es dir natürlich schon. Auch wenn es nur die zweite Mannschaft ist, wenn man gegen die Mannschaften spielen kann, waren gegen alle drei immer coole Duelle da.
Ja.
Und ja, da gehen wir einfach. Also es wäre wahrscheinlich bei allen 10, wenn es die erste Mannschaft wäre. Also geben wir da immer 5 einfach.
So ist es. So, Kapfenberg. Da reden wir erstens über die Aufstiegschancen.
Ich glaube, wir reden zuerst über das Flutlicht.
Ah, dann reden wir erstmal über die Aufstiegschancen.
Boah. Na, da macht die Stadt ja auch nicht mit in Kapfenberg.
Bist du bei einer 1, kommst du gar nicht hin.
Ja.
So, Fans?
Baut sich langsam was auf. Mhm. Geben wir mal eine 3.
Mhm. Tradition, Fußballromantik?
Ja, das ist schon cool. Mhm. Das kann man schon machen bei der Falken. Das ist ja 6,5.
Okay, und jetzt das Stadion.
Ja, wenn es nur um Flutlicht geht, dann ist es fast eine 10. Aber na, das ist schon cool, alter Ground. Wie wir sehen können, die Hörer leider nicht. Vielleicht hören sie es aus der Stimme raus. Habe jetzt nicht unbedingt die größte Abneigung gegen Laufbahnen. Deswegen gebe ich da schon eine 7,5.
Okay. Voitsberg, Stadion?
Bisschen moderner, bisschen aber auch kleiner. Wenn man auf der richtigen Höhe steht, auf der anderen Seite und dort seine letzte übrige Bierdose trinkt, kann man sogar das ganze Stadion anschauen. Also für Stadionverbotler einen guten Hinweis. Ja, das ist schon solide, 6,5.
Okay. Fans?
Die müssen ein bisschen was tun. Die sind sicher weiter als am Städten, definitiv. Aber ja, da bin ich schon gespannt, wie sich das tut. Aber wie es das letzte Mal war, geben wir mal a 3.
Okay, Fußballromantik, Tradition.
Wenn man das brennende V und die Flutlichter weglassen
würde. Und das alte bisschen, Logo wieder, ja.
Genau, wäre es ein bisschen höher. So ist es dann doch nur 2,5.
Okay, und Aufstiegschancen die 1?
Ja.
Dann die vorletzte Mannschaft, Wacker Innsbruck. Tradition, Fußballromantik.
Ja, 10.
Stadion.
Tivoli Neu. Ich habe im Tivoli Allseller kein Spiel mehr gesehen von Bregenz. Dafür alle im Tivoli Neu. Und nur die alte Tormusik und Radoslav Gilewitz Albträume gehabt drauf. FC Tirol. Schrecklich. Das macht natürlich ein bisschen schlechter. Mhm. Aber es war dann aber eins von der größten Stadien in Österreich, wo ich halt damals dann die Spiele gesehen habe. Das macht es ein bisschen besser. Ja, und die Fans, klar noch separat, aber rein das Stadion, eines der alten, neuen quasi, da kann man schon a 7 geben.
Die Fans?
Ja, die Fans, die müssten eigentlich auch mit 10 kriegen. Wenn es die verrückten Köpfe nur geben wird, so ist es also 9,5.
Und die Aufstiegschancen?
Da gebe ich ja 9.
Okay, jetzt machen wir mal die Aufstiegschancen von Schwarz-Weiß Bregenz.
Ja, man, es wäre ja nicht die erste Mannschaft, die quasi abgestiegen ist und dann eine super Saison spielt. Aber ich glaube, für einen Aufstieg reicht es nicht. Mir geht es vor allem darum, dass wir nicht absteigen. Deswegen gebe ich unseren Aufstiegschancen eine 5.
Die Fans?
Man, es geht immer mehr. Das Potenzial ist da. Leider schafft man es nicht wirklich, dass wirklich auch alle Fans, die supporten wollen würden, auch gescheit in den Fansektor rüberkommen. Sondern lieber, wenn sie dann nochmal da sind, auf der Haupttribüne sitzen stattdessen. Sogar beim Derby haben wir es nicht geschafft, dass alle in den Gästesektor kommen, leider. Also viel Luft nach oben. Aber ich würde sagen, nach den Wertungen, die ich da sonst verteilt habe, und weil wir die ein oder andere vielleicht nicht so schlechte Choreo gezeigt haben, gebe ich uns jetzt mal einfach mal eine freundliche 5,5.
Die Tradition und die Fußballromantik?
Ja, man, was gibt Schöneres als der Hooker und Stadionseher, während langsam die Nacht über dem Pfänder und das Stadion und den Bodensee hereinfällt. Das ist eine klare 10. Da gehört eigentlich gar nichts drüber. Das,
okay, sowohl für die.
Deswegen macht man das alles.
Genau, also, und für das Stadion letztendlich dann auch die 10, ne? Für dieses wunderbare Stadion. Das ist eher der Vereinscheck für die zweite Liga. Wir wollen aber noch ganz kurz bei Schwarz-Weiß-Bregenz noch ein bisschen nachlegen. Es gibt eine Kooperation mit einem japanischen Investor-Partnerverein oder Partner. Was ist denn hier los? Und Liga 2 war schon mal Japan ein Thema und schon mal Champions League. Das hat bei mir nicht die besten Assoziationen hervorgerufen. Als ich dich angesprochen habe, warst du gar nicht so zerstört am Boden, sondern eher positiv gestimmt. Was ist das und warum glaubst du, dass das gut werden könnte?
Also man, ganz grundsätzlich von dem, was dann durch den Medienfilter so durchkommen ist, ist da jede Kritik und jede so, oh weh, haben alle schon mal gehört, angebracht, weil das halt nur so durchgefiltert durchkommen ist. Aber man hat sich austauschen können mit dem Takashi Okuri, dem neuen Investor. Der hat über sein Familienunternehmen in Japan, das auch in Europa und in der Schweiz Ableger hat, auch in Österreich. Der hat über einen Spielerberater, klingt normalerweise auch nicht gut, aber der ist schon ziemlich lang in Vorarlberg zugegen. Sind die Kontakte geknüpft worden, auch die Möglichkeit eben zu ihm kennenlernen. Hat jetzt überhaupt nichts von diesem klassischen japanischen Investor, den man sich denkt, wo dann so die klassische Verbeugung kommt und die Visitenkarte gesteckt wird. Das ist mehr Handschlagqualität. Ist auch, wie ich dann später erfahren habe, im Vienna-Block gestanden. Also beim Spiel gegen die Vienna im Block gestanden. auf die, wo er dann gesagt hat, du kommst mir irgendwie bekannt vor, hat er noch gesagt, also dann später im Gespräch, dann hat er dann gesagt, ja, du warst doch im Sekt, du warst auch in Wien. Ja, klar war ich in Wien. Ah, dann hat er mal die Fotos gezeigt und ich habe gesagt, eigentlich haben wir Fotoverbot im Blog. Und er hat gesagt, ja, und alle Hände rauf. Also das ist schon mal etwas Positives, dass er da quasi sagt, es ist schon mal wichtig, dass er weiß, dass es Leute gibt, die für den Verein durch ganz Österreich fahren. Aber hat er gesagt, bevor er die Aussage gemacht hat mit, natürlich ist das Ziel irgendwann Bundesliga, und dann hat er noch das C-Wort gesagt, was natürlich immer super ankommt, vor allem wenn man will, dass sein Verein halt einen Schritt nach dem anderen macht. Aber die Frage war eigentlich, wie lange ist dieses Engagement vorgesehen? Und hat er gesagt, für immer. Also er ist jetzt so, dass man wie in Horn, auf das du angesprochen hast, man hergeht, man komplett alles ersetzt durch eigene Leute, durch eigene Struktur und versucht das durchzudrücken mit deiner Infrastruktur, die da ist, sondern man setzt auf die Leute, die da sind. Man hört auf die Leute, die da sind, und man baut es nach und nach auf. Es ist immer nur so, dass man als Fan die Aufgabe hat, der Wächter des Vereins zu sein und da drauf zu schauen, dass da alles passt. Das ist auch nach wie vor so, dass da immer noch viel schief gehen kann. Aber natürlich auch mit in Anbetracht der letzten Saison und einigen turbulenten Zeiten in der Vergangenheit. Man ist auf der einen Seite vorsichtig, aber auf der anderen Seite auch froh, dass man sich jetzt gerade in ruhigeren Fahrwassern befindet und es nach und nach aufgebaut wird. Es ist jetzt natürlich so, dass der Kader komplett umgebaut worden ist, aber wie schon eingangs gesagt, nach dieser Saison war jetzt wirklich die Erwartung groß, dass man viel von dem Kader halten wollte oder sollte. Sie waren stets bemüht, könnte man vielleicht sagen, aber es ist halt, auch wenn ein paar Abgänge schon wehtun, muss ich sagen, vor wirklichen Stammspielern und auch alten Bregenzern, aber man hat es wieder geschafft, so ein paar aus der Akademie zu holen, auch Eigengewächse hochzuziehen mit, und ein paar Leistungsträger sind auch geblieben, glücklicherweise. Aber ja, also es ist nicht so, dass man irgendwie jetzt irgendwelcher Farmverein auf einem japanischen Club werden will, der nichts mehr mit Schwarz-Weiß Bregenz zu tun hat. Eher im Gegenteil, man will einfach diese Strukturen professionalisieren, verbessern, stärken. Aber die handelnden Personen, sei es bei der Betreuung, sei es direkt im Verein engagierte Leute, auch die Leute, die jetzt dann dazukommen zum Team, mit auf die Geschäftsstelle, das sind nicht irgendwelche Fremden, das sind alles bekannte Nasen, die schon davor für einen Verein gearbeitet haben, teilweise davor schon im Vorstand waren. Und also man will sich breiter aufstellen, aber nicht mit irgendwelchen Leuten von irgendwoher, sondern mit Leuten von hier. Und ich glaube, das ist etwas, wo positiv zu sehen ist, wo man auch vielleicht mit Wacker Innsbruck ein paar Parallelen ziehen kann, weil auch dort war jetzt mehr mit Handschlagqualität, dass dann LA einsteigt. Aber es ist natürlich eine ganz andere Adresse ist als jetzt Tochigi City in der zweiten japanischen Liga. Auch wenn die den Durchmarsch jetzt geschafft haben von der fünften in die zweiten Liga. Sein lokaler Club. Und war auch, der war bei uns am Spiel, hat sich noch U14-Spielen mit angeschaut und Amateure und ist dann zurückgeflogen, um das letzte Ligaspiel noch von seinem Verein zum Anschauen. Also ist ein total Fußballverrückter, positiv Fußballverrückter. Er hat eine Handschlagqualität und mit einem kritischen Auge drauf, aber grundsätzlich positiv gestimmt. Und ja, vor allem nach der letzten Saison mit so viel Leerlauf, so viel wenigen perfekten Tagen, als Fußballfan, wenn er einfach nur einen schönen Tag hat und nur einen Sieg am Ende mit heimgenommen hat, was sehr, sehr selten der Fall war. Aber in der Hoffnung natürlich, dass es mit besser wird. Das ist natürlich gefährlich, oder? Weil man sich in einer... Natürlich, das ist immer so. Aber auch, dass man ein bisschen in ruhigere Fahrwasser kommt. Dass man nicht immer am Monatsende ein bisschen drauf schauen muss, wer kriegt jetzt zuerst das Geld, sondern da wurde, das ist als erstes mal geklärt worden, quasi, dass da alles offene beglichen wurde als erstes, bevor da irgendwelche anderen Investitionen gemacht werden. Und ja, na, also ich finde das von allem, was bisher passiert ist, was man aus erster Hand erfahrt, ist das alles soweit in Ordnung. Natürlich, jetzt, ich erfahre jetzt nicht in große Euphorie. Das ist mehr so ein Durchpusten, wie du gesagt hast, man weiß diese Chance zu schätzen. Nicht nur, dass man die Klasse haltet, sondern auch mit dieser ganzen Kooperation. Man ist sehr, sehr, sehr vorsichtig, auch einen Schritt nach dem anderen zu gehen, ohne jetzt irgendwas zu überstürzen. Und man fühlt sich ja halt gestärkt. Man fühlt sich gestärkt, dass die Struktur professioneller wird, dass man sich breiter aufstellen kann, dass Leute, die schon davor für einen Verein gearbeitet haben, jetzt teilweise halt hauptamtlich machen können, was davor halt nicht möglich war. Und dass man halt dann effektiv und positiv die Zeit und Energie und dann auch das Geld nutzt, um Schwarz-Weiß Bregenz zu helfen. Aber eben vor allem mit Leuten, die das nicht nur wegen Geld machen, sondern aus Herzblut machen.
Okay, wie nimmst du so grundsätzlich die Stimmung im Verein wahr nach so einer Horrorsaison? Ist das so, wie du das jetzt gerade so ausdrückst, ist das so die Stimmung im Verein, dass man jetzt ein bisschen durchatmet und hofft auf bessere Zeiten? Oder ist das Umfeld schon sehr resigniert, so nach dieser Saison? Also, was passiert jetzt, wenn der erste Spieltag ist? Glaubst du, die Tribünen sind wieder voll? Oder wird das eine Zeit dauern, bis so diese Saison verarbeitet ist?
Man fühlt sich so ein bisschen wie in einer Therapiegruppe, wo man irgendein schlimmes, schreckliches Erlebnis gehabt hat und das zusammen verarbeiten kann und dann wieder quasi zurück, einen Schritt nach dem anderen wieder zurück ins normale Leben macht. Aber der Weg ist positiv bisher. Okay. Also man fühlt sich auf dem Weg der Besserung, definitiv.
Okay, ihr habt einen neuen Trainer. Mhm. Wie ist das zustande gekommen? Ist das auch positiv? Gibt es da irgendwie wie eine Verbindung?
Also der Martin Brenner, der war schon mal bei uns im Gespräch, direkt von Hohenems, dass er quasi neu dazukommt, hat er sich dann für die Luschis entschieden, wo er davor schon mal war. Ich habe ihm erst heute gesagt, dass es immer sehr unangenehm war, gegen seine Teams zu spielen. Das ist auch gerade die Duelle gegen Hohenems. Da war klar, das wird eine Zache-Partie. Und mein Wunsch ist, dass jetzt sich alle anderen Vereine auch denken, wenn sie dann zu uns kommen. Und ja, na, also es ist natürlich auch naheliegend, weil er Portugiesisch spricht und ein guter Teil vom Kader jetzt auch wieder Portugiesisch spricht. Das war damals ein Grund, warum man da Andy Heraf geholt hat, damals vor dem Aufstieg in die zweite Liga, weil eben da auch ein Teil brasilianischer Spieler dabei war, um da die Kommunikation erleichtern. Auch wenn man nicht nur da deswegen einen Trainer holen sollte, aber na, also ich bin positiv. Er sagt ja immer, er will einen aktiven Fußball spielen. Er will schnell das Mittelfeld überbrücken, schnell nach vorne spielen, verlorene Bälle wiederholen. Man könnte sagen, ein bisschen nach der WM jetzt überholtes Fußballspiel mit Pressing. Aber na, ich bin positiv. Man sieht auch die Fortschritte in der Mannschaft, trotz so vielen Wechseln. Und wie gesagt, das Entscheidende wird dann halt sein, ob aus diesen neuen Spielern, die definitiv eine Qualität haben, halt auch eine Mannschaft wird.
Okay, letzte Runde, eine Frage und immer kurze Antworten. Wer wird Meister 2026/27 der zweiten Liga?
Fürst Linz. Am Ende doch, auch wenn es Wacker versuchen wird.
Überraschung der Saison wird?
Schwarz-Weiß Bregenz.
Die Enttäuschung der Saison wird?
Admira Wacker.
Welches Stadion ist in der Saison 2026/27 Pflicht für die Groundhopper?
Das Bodenseestadion natürlich.
Welcher Verein der Saison 2026/27 hat das schönste Vereinswappen?
Hä? Was für eine Frage? Schwarz-Weiß-Bregenz.
Und ohne Schwarz-Weiß-Bregenz?
In der Welt ohne Schwarz-Weiß-Bregenz leben.
Gibt's nicht.
Na, schönste Vereinswappen. Spannend. Ich habe eigentlich nie so Gedanken drüber gemacht, gerade in der zweiten Liga so. Schönste Vereinswappen. Dass sie wieder zum Alten zurückgegangen sind, ist eigentlich ziemlich cool vor der Admira.
Okay.
Muss ich sagen.
Okay.
Dass sie da das Alte quasi wieder gegen den Strom schwimmen, quasi das taugt man. Das,
ja. Warum ist die zweite Liga Österreichs die erotischste Liga der Welt?
Weil Schwarz-Weiß-Bregenz drin spielt und viele, viele coole andere alte Traditionsvereine und normalerweise eher sympathische kleinere. Von den Zweitvertretungen kann man mit dem Großteil umgehen. Wenn man diese Antipathie des Fußballs und Feinde des Fußballs mal ausgrenzt, wäre es noch schöner. Und das Stadion Gleisdorf endgültig schließt. Auch wenn die dazu sagen muss, die Leute dort eigentlich relativ sympathisch sind, was in der Kantine arbeiten. Ist ja auch Vorarlbergerin dabei. Aber ja. Ja. Na, zweite Liga ist cool.
Vielen Dank, Fubi, dass du dir Zeit genommen hast und mit deinem Wissen uns die zweite Liga etwas näher gebracht hast. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung in Apo und natürlich über eure Meinung. Wer wird denn Meister, wer überrascht und welchen Verein habt ihr besonders im Blick? Bis zur nächsten Folge und denkt dran, die schönsten Fußballgeschichten beginnen oft nicht in der Champions League, sondern an einem Freitagabend vor 2500 Zuschauern irgendwo zwischen Bregenz, Kapfenberg und Floridsdorf. Bis bald. Servus. Danke dir.
Danke. Ciao.